Nachdenkseiten. Die kritische Website. Die Bewusstseinsindustrie. Verantwortlich Jens Berger. Edward L. Bernays formulierte vor fast einem Jahrhundert, Zitat, die bewusste und zielgerichtete Manipulation der Verhaltensweisen und Einstellungen der Massen ist ein wesentlicher Bestandteil demokratischer Gesellschaften. Organisationen, die im Verborgenen arbeiten, lenken die gesellschaftlichen Abläufe. Sie sind die eigentlichen Regierungen in unserem Land. Wir werden von Personen regiert, deren Namen wir noch nie gehört haben. Sie beeinflussen unsere Meinungen, unseren Geschmack, unsere Gedanken. Doch das ist nicht überraschend. Dieser Zustand ist nur eine logische Folge der Struktur unserer Demokratie. Zitat Ende. Und Hans Magnus Enzensberger sekundierte vor gar nicht so langer Zeit, indem er feststellte, der gesellschaftliche Auftrag der Bewusstseinsindustrie sei, Zitat, heute überall derselbe. Die existierenden Herrschaftsverhältnisse, gleich welcher Art sie sind, zu verewigen. Materielle Ausbeutung muss hinter der immateriellen Deckung suchen und die Zustimmung der Beherrschten mit neuen Mitteln erwirken. Gepfändet wird nicht bloß Arbeitskraft, sondern die Fähigkeit zu urteilen und sich zu entscheiden. Zitat Ende. Wie aber dürfen wir uns das vorstellen? Die tägliche Manipulation, die unser Denken in vorgefertigte Muster zu zwingen versucht? Hierzu sprach Jens Wernicke mit dem Politikwissenschaftler und Propagandaforscher Jörg Becker. Herr Becker, der Wahlkampf Clinton versus Trump war wieder einmal sehr bezeichnend. Die Medien malten den einen als Teufel an die Wand und standen der anderen sogar dann bei, als sie mit dem Dritten Weltkrieg oder dem Einsatz von Atomwaffen drohte. Wie schätzen Sie diese Medienberichterstattung ein? Was erleben wir hier? Diese Medienberichterstattung war ein klassisches Beispiel für Schwarz-Weiß-Malerei. Trump, dumm, gleich ungebildet, gleich unberechenbar, gleich verantwortungslos, gleich rassistisch, gleich frauenfeindlich, gleich konservativ. Dagegen Clinton, schlau, gleich intelligent, gleich berechenbar, gleich verantwortungsvoll, gleich humanitär, gleich fortschrittlich. Nun, da Trump gewählt wurde, ist auf einmal jedermann rat- und hilflos. Hätten unsere Medien Trump nicht verteufelt, sondern ihr Bild von ihm in die lange und alte US-amerikanische Tradition eines Isolationismus eingebunden, dann wären seine politischen Ideen und Ziele verständlich geworden. So wurden sie es nicht, und er bleibt der grob schlächtige, gefährliche Typ, während Clintons offensichtliche Verbrechen und vor allem militärische Gräueltaten in den Mainstream-Medien nie Thema geworden sind. Ist Parteilichkeit für dieses und wieder jenes dem Mediensystem im Kapitalismus inhärent? Und wenn ja, wieso? Nein, das denke ich nicht, da es im Kapitalismus stets widerstreitende Kapitalinteressen gibt. Und gerade vor, im und nach dem Wahlkampf Trump versus Clinton konnte man das gut beobachten. Beim Thema Freihandel versus Protektionismus haben verschiedene Kapitalfraktionen verschiedene Interessen und so argumentierten die Medien auch hin und her. Und sagten die Medien bei einem Sieg von Trump ein Durcheinander der Börsen voraus, so müssen sie sich nach dem Sieg von Trump nun eines Besseren belehren lassen, da die Kurse überall steigen. Das Kapital selbst hat viel schlauer agiert als seine Medien, die Opfer ihrer eigenen propagandistischen Schwarz-Weiß-Malerei geworden sind. Sie sprechen von Propaganda. Was verstehen Sie darunter? Es gibt keine einheitliche Definition von Propaganda. Üblicherweise macht immer nur der Gegner Propaganda, aber niemand selbst. Etwa zu behaupten, das deutsche oder schweizerische Mediensystem sei frei, offen und plural, während demgegenüber das russische Propaganda betreibe, ist einfach nur dümmlich und strotzt von Unkenntnis beider Systeme. Propaganda ist für mich nichts anderes als die Ideen- und Gedankenwelt der jeweils Herrschenden. Eine Welt, die ihre Urheber ins Recht und andere ins Unrecht setzt. Zum Beispiel wie? Nun, Arbeit macht frei ist sicher eines der krassesten Beispiele hierfür. Aber auch das heute allerorts zu vernehmende, die Armen sind faul und an ihrem Elend selbst schuld, wir müssen den Gürtel enger schnallen oder viele Sozialtransferempfänger sind faule Schmarotzer, gehören hier genannt. Und zu Kriegszeiten natürlich die vermaledeite Propaganda, der Gegner sei das Böse selbst, wohingegen das eigene Morden der Demokratie diene. Gabor Steingart, Herausgeber des Handelsblatts, hat diese Doppelmoral neulich gut auf den Punkt gebracht. Zitat: Wer heute Morgen die Zeitungen liest, traut seinen Augen nicht. Über die Bombardierung von Aleppo durch die Truppen von Assad und Putin wird mit Abscheu und Entsetzen berichtet. Der Vormarsch auf die nordirakische Stadt Mosul, ein Gemeinschaftswerk von Kurden, Irakern und westlichen Einheiten, kann dagegen nicht schnell genug erfolgen. Ungeduldig erwartet man die ersten Kampfeinsätze in der Innenstadt. Der moderne Mensch weiß offenbar zwischen richtigen und falschen Toten zu unterscheiden. Wenn es Erst- und Zweitwagen gibt, warum soll es dann nicht auch eine Erst- und eine Zweitmoral geben? Letztere lässt sich vor allem sonntags gut tragen. Zitat Ende. Was ist die Funktion solcher Propaganda, wie Sie es nennen, und wie wird dieselbe organisiert? Die Funktion von Propaganda besteht vor allem in der Absicherung der Macht der herrschenden Eliten und der Verdummung der Beherrschten. So einfach ist das. Und natürlich befinden sich Organisation, Technik und Kapital der herrschenden Medien in der Hand nur weniger transnationaler Konzerne, wie im soeben in den USA erschienenen Lexikon Global Media Giants wunderbar nachzulesen ist. Das betrifft auch und vor allem die Sprache, nehme ich an. Ja, natürlich. Denken Sie für die 80er Jahre nur an die tänzerische Beschönigung von tödlichen Raketen durch einen Begriff wie Krieg der Sterne, daran, dass die französische Nationalversammlung erst 1999 ein Gesetz beschloss, dass man in Zukunft vom Algerienkrieg reden dürfe und nicht länger von einer für Ordnung sorgenden Operation im Norden Afrikas sprechen musste. Und denken Sie an den im Kosovo-Krieg etablierten Begriff des Kollateralschadens, den man nutzte, um nicht von ermordeten Menschen sprechen zu müssen. Oder daran, dass verschiedene Weißbücher der deutschen Bundesregierung den Begriff Krieg durch jenen der Friedenserzwingung ersetzt haben. Eine propagandistische Meisterleistung, die deswegen so besonders perfide und mehr als nur sprachliche Weißwäscherei ist, weil dieser Begriff ja rasch ins Verfassungs- und Völkerrecht rüberrutschen soll. Dann führt man nicht Krieg, sondern unternimmt eine Friedenserzwingung. Dann gilt auch nicht mehr Artikel 26 des deutschen Grundgesetzes. Auch entfällt bei dieser Sprache der bei Kriegen notwendige Parlamentsvorbehalt. Und was denken Sie, warum das entsprechende Ministerium in Berlin wohl Verteidigungs- und nicht Kriegsministerium heißt, obwohl der Bombenangriff auch der deutschen Luftwaffe auf Belgrad 1999 kein Verteidigungs-, sondern ein Angriffskrieg war? All das sind klassische Beispiele für eine Weißwäsche übler Machenschaften durch Sprache. George Orwell lässt grüßen. Neusprech heißt das bei ihm. Neusprech? Arbeitgeber, Bedeutung, Arbeitnehmer, Kommentar und umgekehrt. Neusprech, betriebsneutrale Kündigungen, Bedeutung, Vorruhestand mit entsprechenden Renteneinbußen. Neusprech, Bildungskommunikation, Bedeutung, Markenwerbung an Bildungseinrichtungen durch Sponsoring. Neusprech, Eingriffskräfte, Einsatzkräfte, Bedeutung Angriffsarmee. Neusprech: Einsatzlage. Bedeutung Krieg in Afghanistan. Neusprech: Eliteförderung. Bedeutung Bildungsabbau. Neusprech: Entsorgungspark. Bedeutung Mülldeponie. Neusprech: Flexibilität, Deregulierung. Bedeutung: Aufgabe sicherer Arbeitsverhältnisse. Kommentar: Der suggerierte Befreiungsschlag nützt nur den Unternehmern bzw. Renditenehmern. Neusprech: Freie Marktwirtschaft. Bedeutung: Großkonzerndiktatur bzw. Börsendiktatur. Neusprech: Fortbildung. Bedeutung: Werbeveranstaltung. Kommentar: Zum Beispiel von Pharmaunternehmen bei Friseurprodukten etc. Neusprech: Friedensoperation, Friedensmission. Bedeutung: Krieg. Neusprech: Frontex. Bedeutung: Militär. Kommentar: Kein Reinigungsmittel. Neusprech: Global Governance. Bedeutung: Antidemokratische zentrale Weltregierung. Neusprech: Grenzschutzagentur. Bedeutung: Militär zur Flüchtlingsabwehr. Kommentar: Zum Beispiel Frontex. Neusprech: Harmonisieren. Bedeutung: Gleichschalten. Kommentar: Zum Beispiel im Zuge der europäischen Harmonisierung. Neusprech: Humanitäre Intervention. Bedeutung: Krieg bzw. Ressourcensicherung. Neusprech: Liquidierung. Bedeutung: Hinrichtung ohne Prüfung von Schuld. Neusprech: Militärschlag. Bedeutung: Angriffskrieg. Neusprech: Mission. Bedeutung: Militäreinsatz. Neusprech: Mutiger Sozialplan. Bedeutung: Stellenabbau. Neusprech: Politikberater. Bedeutung: Lobbyist. Neusprech: Rebellenhochburg. Bedeutung: legales Kriegsziel. Kommentar: Zum Beispiel die dicht bevölkerte Stadt Fallujah. Neusprech: Reform, Bildungsreform, Gesundheitsreform, EU-Reformvertrag. Bedeutung: Sozialabbau, Bildungsabbau, Versicherungsschutzabbau, Privatisierung, Abbau demokratischer Grundrechte. Kommentar: Zum Beispiel Aufhebung der Gewaltenteilung und Aufrüstungsverpflichtung. Neusprech: Robuster Stabilisierungseinsatz mit Kampfhandlungen. Bedeutung: Krieg. Neusprech: Systemrelevant. Bedeutung: Mehr Wert. Kommentar: Sogenannte Rettungsschirme. Wofür? Banken versus Menschen. Neusprech: Verfassungsschutz. Bedeutung: Inlandsgeheimdienst. Neusprech: Umstrittene Verhörmethoden. Bedeutung: Folter. Neusprech: Technische Überprüfung. Bedeutung: Zugausfall wegen Schaden bzw. Mangel. Neusprech: Verantwortung in der Welt. Bedeutung: Krieg und Kontrolle. Neusprech: Verschlankung, Abwicklung, mutiger Sozialplan. Bedeutung: Stellenabbau. Neusprech: Wirtschaftsflüchtlinge. Bedeutung: Globalisierungsopfer. Kommentar: Eigentlich also ein Politikum. Quelle: Institut für Medienverantwortung, Manipulation durch Sprache, verlinkt auf unserer Website. Apropos, wie verhält sich die Sache mit der Propaganda in Kriegs- und Vorkriegszeiten? Aktuell erleben wir ja eine massive NATO-Eskalation und Propaganda gegen Russland. Da wird, wie das seit Jahren eingespielt wurde, nun Putin als Teufel und neuer Hitler dargestellt und die NATO, die beständig mehr die nationalen Interessen Russlands bedroht, als Verteidigungsbündnis gegen eine unterstellte russische Gefahr inszeniert. So ist es. Die Tatsache werden munter verdreht und die überaus komplexe Realität wird in ein plumpes Schwarz-Weiß-Schema gepresst, das sich neben Weißwäscherei eben auch der Schwarzmalerei, nämlich Dämonisierung des Gegners, bedient. Wenn man Daniele Gansers neues Buch Illegale Kriege liest, wird schnell klar, dass es vor allem die USA und die NATO sind, die seit vielen Jahren ungeniert völkerrechtswidrige Angriffskriege führen. Vom illegalen Angriff der USA und Großbritanniens 1953 auf den Iran bis hin zum gegenwärtigen Krieg in Syrien. Ganser analysiert minutiös 13 Kriege durch NATO-Länder, die deswegen als illegal gelten müssen, da sie ohne ein Mandat von der UNO durchgeführt wurden. Hält man Ganser nun entgegen, dass auch die UdSSR bzw. Russland illegale Kriege geführt hat, man denke etwa an den Einmarsch in die CSSR 1968 oder an die russische Einverleibung der Krim 2014, wird schnell klar, dass es sich bei der Konfrontation der beiden Großmächte USA versus UdSSR bzw. Russland nicht um ein Entweder-Oder respektive Gut gegen Böse, sondern um Interaktionen, Wechselverhältnisse, Rüstungswettläufe und geopolitische Großmachtdynamiken geht. Bezüglich der Schwarz-Weiß-Malerei bei der Feindbildproduktion, welche Beispiele hat es hier? Freund-Feindbilder kennen keine Zwischen- und Grautöne. Sie sind rigide, entziehen sich einer Realitätsprüfung, sollen Angst- und Bedrohungsgefühle ausstrahlen und werden produziert, um den Feind zu entmenschlichen. Als die Nazis aus Polen und Russen Untermenschen, wilde Horden aus dem Osten und unzivilisierte Barbaren machten, lief das am Ende mehr oder minder auf eine germanische Pflicht hinaus, diese auch militärisch zu überfallen, um sich selbst zu verteidigen und eben auch einfache Menschen vor ihren grausamen Führern zu beschützen. Eine Argumentation, die auch heute noch in der Rede von einer vermeintlich humanitären Intervention fortbesteht. Und Feindbilder sind nicht nur rigide, sondern in aller Regel auch alt. Das wird zum einen sehr deutlich an dem antiziganistischen Titelblatt der Schweizer Weltwoche von 2012. Denn gäbe es nicht die uralten und gut dokumentierten Ängste vor Zigeunern, dann würde dieses unverschämte Bild eines kleinen Roma-Jungen, der mit seiner gezückten Pistole auf die Augen des Bildbetrachters zielt, gar nicht wirken können. In seiner 2013 veröffentlichten Arbeit »Qualität der Berichterstattung über Roma in den Leitmedien der Schweiz« hat Patrick Ettinger genau diese verhängnisvolle Tradition von Zigeunerfeindlichkeit für die Schweiz analysiert. Dennoch waren 2012 leider alle juristischen Schritte gegen dieses Bild der Weltwoche erfolglos. Die Forschungsgruppe Propaganda in den Schweizer Medien hat inzwischen mehrere Studien zur Einseitigkeit der Darstellungen in verschiedenen Medien veröffentlicht, die exemplarisch sein dürften und ahnen lassen, wie schlimm es im deutlich weniger neutralen Deutschland bezüglich der täglichen Manipulation wohl sein dürfte. Ergebnis? Die NZZ und auch der SRF sind alles andere als neutrale Medien, sondern führen ihre Leser im Interesse der Mächtigen manipulativ hinters Licht. Wenn in der NZZ nach den Recherchen dieser Forschungsgruppe 92% aller Nachrichten über den Syrienkrieg auf Propagandamaterial der NATO und der USA aufbauen, darf man sich über ein solches Ergebnis nicht wundern. Der Grund hierfür ist einfach auszumachen. Denn die ach so neutrale Schweiz ist, ebenso wie Österreich übrigens, fest in NATO-Pläne eingebunden. Und die Schweizer Medien sind hier klar auf Kurs. Zensur und Selbstzensur bei geopolitischen Konflikten sind in der Schweiz auch historisch übrigens keineswegs unbekannt. Um das Land keinen unnötigen Risiken auszusetzen, mussten sich Medien und sogar Buchverlage während des Ersten und Zweiten Weltkriegs und während des Kalten Kriegs stets an einen politisch vorgegebenen Meinungskorridor halten, der sich an den weltweiten Kräfteverhältnissen orientierte. Es darf bezweifelt werden, dass dies im heutigen Global War on Terror und neuem Kalten Krieg wirklich anders ist. Aufgrund der enormen Medienkonzentration ist die Umsetzung von Zensur und Selbstzensur heutzutage auch viel einfacher als jemals zuvor. Denn inzwischen werden über 90% des Schweizer Marktes von nur 5 großen Medienhäusern kontrolliert. Tamedia, Ringia, NZZ Medien, AZ Medien und SRG. Und in Deutschland sehen die Zustände alles andere als besser aus. Eine Situation, die verzweifeln lassen würde, wäre da nicht das Internet. Inwiefern ist das Internet hier relevant? Nun, das Internet ist in den letzten Jahren zu einer kleinen Bastion gegen die Massenpropaganda der manipulativ arbeitenden Medienmonopole geworden. Informationsportale wie Counterpunch, Global Research, Nachdenkseiten oder andere nutzen die Freiheit des Internet, um immer wieder Kriegslügen und Manipulationen der Massenmedien aufzudecken und insofern Informationen zu verbreiten, die für die Rezipienten so etwas wie freie Meinungsbildung, etwas, das in einer Demokratie zwingend notwendig ist, überhaupt erst möglich macht. Das klingt ziemlich abgehoben. Mag sein. Gleichwohl wird die Mehrzahl der Nutzer der Massenmedien schlicht unwissend darüber sein, dass die USA seit Jahren völkerrechtswidrig einen Regime-Change in Syrien herbeizuführen versuchen. Dass das ganze Terrorproblem vor allem durch westliches Morden und westliche Kriege entstanden sind. Ja, dass der Westen Al-Qaida seit Jahren mit Waffen beliefert und hierdurch überhaupt erst groß gemacht hat, um Assad zu stürzen und an seiner Stelle eine willfährige Marionettenregierung einzusetzen. Lügen auf höchster Ebene bleibt der Modus operandi der US-Politik, einschließlich geheimer Gefängnisse, Drohnenattacken, Nachteinsätzen von US-Spezialkräften, Umgehens des Dienstweges und Ausschluss jener, die allenfalls Nein sagen. Fasst Reporterlegende und Investigativjournalist Seymour Hersh seine Erkenntnisse und Erfahrungen mit Regierungs- und Geheimdienstpropaganda insbesondere zu Kriegszeiten zusammen. Andere Regierungen stehen dem nur ein wenig nach und die meisten Medien machen sich mit deren Lügen dann in aller Regel gemein. Lügen? Die Medien belügen uns? Wie konkret? Zwei Beispiele vielleicht. Zum einen. Die Presseagentur AFP berichtete am 21. Februar 2011, bewaffnete Islamisten hätten im libyschen Derna den Hafen und ein nahegelegenes Armeedepot gestürmt, Soldaten und Zivilisten als Geiseln genommen und zu erschießen gedroht, falls die libysche Armee sich nicht aus der Stadt zurückziehe. Türkische Bauarbeiter berichteten der britischen BBC, sie hätten mit ansehen müssen, wie etwa 80 Arbeiter ihrer Firma aus dem Tschad von Aufständischen unter der Beschuldigung, Söldner zu sein, mit Äxten niedergemetzelt wurden. Die Armee ging hieraufhin mit Maschinengewehren gegen die Rebellen vor, unter denen bald ebenfalls zahlreiche Tote zu beklagen waren. Sehr bald verbreiteten westliche Medien dann die Meldung, Gaddafi greife friedliche Demonstranten aus der Luft an, begehe also Kriegsverbrechen. Diese Behauptung wurde jedoch weder von der NATO noch vom Pentagon, ja nicht mal von westlichen Botschaften in Tripolis bestätigt. Auch die Bundesregierung erklärte auf Anfrage, es lägen ihr keine Beweise für Bombardierungen vor. Gleichwohl berichtete etwa Focus Online, Gaddafi sei insofern schlimmer als Hitler, als dieser wenigstens nicht die Leute im eigenen Land so bestialisch abgeschlachtet habe. Zum Zweiten, bis heute gilt in westlichen Kreisen von Politik und Medien als erwiesen, dass der Einsatz des Gases am 21. August 2013 in Ghouta von der syrischen Armee auf Befehl von Assad erfolgte. Daran hatte Präsident Obama am 10. September 2013 in einer Rede im Fernsehen keinen Zweifel gelassen und für die Medien den Auftakt gegeben, Zitat, Assads Regierung hat über 1000 Menschen mit Gas getötet. Wir wissen, dass das Assad-Regime verantwortlich war. Und das ist es, warum ich nach sorgfältigen Beratungen bestimmt habe, dass es im Interesse der Vereinigten Staaten ist, auf den Einsatz chemischer Waffen durch das Assad-Regime mit einem gezielten militärischen Schlag zu antworten. Zitat Ende. Doch diese Aussagen sind höchstwahrscheinlich falsch, wie Seymour Hersh schon am 8. Dezember 2013 in einem langen Artikel im London Review of Books unter dem Titel »Wessen Sarin« nachzuweisen versuchte. Im Gegenteil zur herrschenden Meinung geht Hersh davon aus, dass das Giftgas von Rebellentruppen abgeschossen wurde. Doch ich benutze hier das Wort höchstwahrscheinlich deswegen, weil der FAZ-Korrespondent Rainer Herrmann in seinem Buch Endstation Islamischer Staat von 2015 darauf aufmerksam macht, dass sich der Waffenexperte Theodor Postel, Hershs Kronzeuge für seine These, inzwischen von Hershs Schlussfolgerungen distanziert hat. Wie können wir uns als Bürger gegen Propaganda zur Wehr setzen? Ich rate vor allem und an erster Stelle dazu, mehr auf die eigene Erfahrung und den eigenen Kopf zu setzen als die Medien. Wir Menschen sind nicht doof. Und ich rate dringend dazu, viele unterschiedliche Medien, ausländische Medien wie zum Beispiel Le Monde Diplomatique oder Russia Today und Alternativmedien wie zum Beispiel Indie Media oder den Zeitpunkt zu nutzen. Außerdem sollte man bei jeder Meldung in jedem Medium stets die Frage danach stellen, wem diese Meldung nutzt. Wenn man dies tut, leistet man im Übrigen den ersten Schritt zu dem, was Karl Marx Ideologiekritik genannt hat und was er 1845 in seinem Buch »Die deutsche Ideologie« erstmals skizzierte. Jörg Becker ist seit 1987 Honorarprofessor für Politikwissenschaft an der Universität Marburg, war von 1987 bis 2010 Geschäftsführer des Comtech-Instituts für Kommunikations- und Technologieforschung in Solingen und von 1999 bis 2011 Gastprofessor für Politikwissenschaft an der Universität Innsbruck. Von ihm stammen zahlreiche deutsche und internationale Veröffentlichungen zu den Bereichen internationale Beziehungen, Friedensforschung und Medienpolitik. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leserinnen und Leser die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes und SoundCloud hören und wenn Sie mögen, dort eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über jede Hilfe.